SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. August 1984, die Öffnung des Grabes von John Torrington in der Arktis, Teilnehmer der verschollenen Franklin-Expedition.
Kanadische Arktis, 74 Grad nördlicher Breite, Beachy Island. Ein Team des kanadischen Anthropologen Owen Beatty ist auf die Insel zwischen Grönland und Kanada geflogen, um eines der größten Rätsel der polaren Entdeckungsgeschichte zu lösen. Das Verschwinden der englischen Franklin-Expedition. Im Mai 1845 bricht Sir John Franklin mit 129 Seeleuten und den Schiffen Erebus und Terror von London auf, um die Nordwestpassage zu durchqueren. Ende Juli 1845 werden sie vom Kapitän eines Walfängers in der Baffin Bay zum letzten Mal gesehen.
Beide Schiffsmannschaften sind gesund und ihre Stimmung ist bemerkenswert gut. Sir Franklin sagte mir, er verfüge über Verpflegung für 3 Jahre und, falls notwendig, könne er sie auf 7 Jahre strecken.
Es ist das letzte Lebenszeichen der Franklin-Expedition. Niemand in der Heimat sieht sie jemals wieder.
Erstmal hat man sich ja gar keine Sorgen gemacht. Die sind 1845 losgefahren und man dachte eben, top ausgerüstet. Man weiß im Prinzip schon, wo die Nordwestpassage liegt. Es muss nur einmal ein Schiff da durchfahren.
So Arne Kertelhain, Historiker und Expeditionsleiter in den Polargebieten. Auf beiden Schiffen sind komplette Dampflokomotiven mit speziell gefertigten Schiffsschrauben installiert. Eine revolutionäre Neuheit. Und die Lebensmittelvorräte an Bord sind gigantisch.
62 Tonnen Mehl, 17.000 Liter Schnaps, 900 Liter Wein für die Kranken, über 4 Tonnen Schokolade, 1 Tonne Tee und fast 8.000 Konservendosen mit eingekochtem Fleisch, Suppen und Gemüse. Ferner Tabak, Seife, Kerzen und 4.200 Liter Zitronensaft gegen Skorbut.
Wie kann eine derart ausgerüstete Expedition mit 129 Seeleuten und 2 Schiffen 1845 komplett in den Weiten der Arktis verschwinden?
46 hat man sich keine Gedanken gemacht, 47, naja, 3 Jahre sollte es ja eh ungefähr dauern. Aber dann 48 immer noch nichts gehört und dann wurde man langsam unruhig in London bei der Admiralität und hat dann erste Suchexpeditionen losgeschickt und die nächsten 10 Jahre wirklich Schiffe auf Schiffe.
25 Suchexpeditionen durchkämmen bis 1859 die Arktis in der Hoffnung auf Überlebende. Irgendwo im Eis oder bei den Inuit.
Die Arktis ist riesig. Die einen sind weiter nach Norden, die anderen weiter nach Süden, Osten, Westen, überall da oben sind sie jetzt unterwegs gewesen in zuvor unkartografierten Gewässern und haben da also wirklich sehr viel gefunden, so als Beiprodukt zu der Suche nach Franklin.
1850 stößt eine Suchexpedition unter Kapitän O'Manney auf erste Spuren.
Es waren Überreste von Schiffsgegenständen, Kleiderfetzen, Konservendosen mit Fleisch. Der Platz vermittelte den Eindruck eines Lagers.
Jeden Stein drehen die Männer damals auf Beachy Island um. Sie finden Überreste eines Eisbären, in dem noch eine Kugel steckt. Und eine Art Denkmal, aufgeschichtet aus rund 700 leeren Konservendosen. Und dann?
Hier, inmitten der sterilen Gleichförmigkeit von Schnee und Schiefer, standen die Kopfbretter 3 Gräber, angefertigt wie die Grabsteine zu Hause.
Darauf zu lesen:
John Torrington. Gestorben am 1. Januar 1846 im Alter von 20 Jahren. John Hartnell, gestorben am 4. Januar 1846, 25 Jahre. William Brain, gestorben am 3. April 1846, 33 Jahre.
3 junge Männer, einer von der Terror, 2 von der Erebus, sind wenige Monate nach dem Aufbruch der Franklin-Expedition gestorben. Warum? 138 Jahre später wollen die kanadischen Wissenschaftler nun die sterblichen Überreste der 3 Toten exhumieren. Am 12. August 1984 herrschen sommerliche Temperaturen in der Arktis. Minus 1 Grad. Vorsichtig, Schicht um Schicht, tasten sie sich durch betonharten Permafrost und dünne Eisschichten, bis sie den Sargdeckel heben können.
Vor uns liegt der gefrorene Leichnam eines Seemanns aus dem Jahr 1846. Das Erste, was man von Torrington sah, war seine Hemdbrust mit sämtlichen Perlmuttknöpfen. Noch aufregender war der Anblick seiner vollständig erhaltenen Zehen.
John Torrington war 1,63 Meter groß. Seine Arme sind mit Baumwollbändern an den Körper gebunden, das Gesicht unter einem blauen Wollstoff verborgen. Vorsichtig, mit einer Pinzette, heben ihn die Wissenschaftler an.
Niemand rührte sich oder sprach ein Wort. Nichts hatte uns auf das Gesicht von John Torrington vorbereiten können. Trotz all der dazwischenliegenden Jahre machte er den Eindruck, als sei er nur bewusstlos.
Owen Beatty und sein Team sind ergriffen. Behutsam bergen sie die Eismumie für die Autopsie und sehen zum ersten Mal, wie ausgemergelt der junge Seemann ist.
War Torrington verhungert? Hatte er an einer Krankheit gelitten, die ihm alle Kraft geraubt hatte? Vor uns lag ein junger Mann, der todkrank gewesen war.
Der arktische Sommer ist kurz. So werden die beiden anderen Leichen erst 2 Jahre später exhumiert. Aber die Wissenschaftler nehmen zahlreiche Gewebe- und Haarproben mit, um sie im Labor der Universität von Alberta zu untersuchen.
Im Prinzip hat man ja schon sehr lange nach der Nordwestpassage gesucht. Das ging im 16., 17. Jahrhundert los.
Ein Seeweg vom Atlantik in den Pazifik durch die Nordpolarregion, welch reizvoller Gedanke für den englischen Welthandel im 19. Jahrhundert.
Da waren letztlich politische Gründe ausschlaggebend, dass ja Spanien und Portugal die Weltmeere beherrscht haben. Deshalb haben andere Nationen wie die Holländer, die Engländer versucht, eine Route zu finden, Nordwestpassage, um einfach auch am weltweiten Handel da teilnehmen zu können, ohne mit den Spaniern in Bedrängnis zu geraten.
Erst 1906 wird der Norweger Roald Amundsen die Nordwestpassage erfolgreich bezwingen. Alle früheren Expeditionen scheitern am Packeis. Aber sie kehren gesund zurück. Warum also ist die Franklin-Mannschaft mit beiden Schiffen verschollen? Was ist passiert?
Die Laborergebnisse der Autopsie John Torringtons ergaben Beweise für eine Tuberkulose. Die eigentliche Todesursache aber fanden wir in den Knochen und Haaren. Einen um das rund 20-fache erhöhten Bleigehalt. Torrington muss unter geistiger Verwirrung, Orientierungslosigkeit und schrecklichen körperlichen Symptomen infolge einer Bleivergiftung gelitten haben.
Die Autopsie der Leichen von William Brain und John Hartnell 2 Jahre später sowie Analysen anderer Skelettfunde auf King William Island scheinen den Befund zu erhärten. Owen Beatty sagt damals,
Blei lässt sich anhand unterschiedlicher Isotope sehr genau verschiedenen geografischen Regionen zuordnen. Und was wir fanden, war, dass es sich bei dem Blei der Seeleute um denselben Bleityp handelte, den wir auch in dem Lötzinn der Konserven analysiert haben. Und das lässt eigentlich nur den Schluss zu, die Bleibelastung muss aus der Nahrung dieser bleiverlöteten Konserven stammen.
Seine These, in zunehmender geistiger Verwirrung seien die Seeleute schließlich in den eisigen Weiten der Arktis herumgeirrt und elend zugrunde gegangen.
Da reden wir ja über das Jahr 1845. Damals sind ja die Dosen noch verlötet worden. Dieses Lötzinn war auch stark bleihaltig.
Nico Tessin vom Verband Metallverpackungen in Düsseldorf.
Die mussten aber die Dosen seinerzeit noch mit Werkzeug, mit Hammer und Meißel öffnen.
Als Convenience Food sind Konservendosen 1845 noch eine relativ neue Erfindung. Bestens geeignet zum Beispiel für die Verpflegung der Truppen im Feldzug.
Es gab aber schon deutlich früher den Fall, dass Dosennahrung bei der Seefahrt und auch bei Arktisexpeditionen mitgenommen wurde. Also im Grunde genommen war das wohl zu der Zeit, als dann Franklin zur Bezwingung der Nordwestpassage aufbrach, gar nicht mehr so ungewöhnlich.
Der Polarforscher William Parry hat schon 26 Jahre vor Franklin Konservendosen an Bord, scheitert aber nicht an Bleivergiftung. Wieso also die Franklin-Expedition?
Immer wieder wird über das Thema Bleivergiftung gesprochen. Das mag hier auch einen Teil zum Scheitern oder auch zu den Todesfällen beigetragen haben. Aber andere Dinge haben wohl auch eine Rolle gespielt.
So mahnt die Admiralität 14 Tage vor Franklins Abreise an, bislang seien nur 10% der bestellten Konserven geliefert worden.
Es ist wohl so, dass hier unter anderem tatsächlich ein Fehler gemacht wurde. Der Lieferant, der war wohl unter Termindruck, unter Zeitdruck und hat dann zu größeren Behältern gegriffen und die notwendigen Erhitzungszeiten nicht mehr eingehalten. Und auch die Temperaturen, die man eigentlich gebraucht hätte, hat man auch nicht gewählt.
Wurden in der Eile also schlicht verdorbene Konserven geliefert? Nochmal Arne Kertelhein.
Bei der Bleigeschichte ist ja zu bedenken, die höhere Konzentration, zu uns heute zum Beispiel, ist damals ja nichts Besonderes, weil man noch die ganzen Trinkwasserleitungen hatte, die aus Blei waren. Man hat aus Zinngeschirr getrunken, gegessen, wo auch Blei mit drin ist. Es gab ganz merkwürdige Medikamente, wo Blei drin war. Also insofern ist eine höhere Bleikonzentration sowieso zu bedenken in der damaligen Zeit.
Auch neuere Laboranalysen eines Zehennagels von John Hartnell, einem der Toten auf Beachy Island, stellen die Theorie der akuten Bleivergiftung in Frage. Die Analyse des Nagels zeigt, dass Hartnell unter lebensbedrohlichem Zinkmangel litt, der zur Schwächung des Immunsystems führt. Sicher haben verschiedene medizinische Gründe zum tragischen Tod der 129 Seeleute geführt. Nicht zuletzt verhungern und erfrieren. Aber wo sind die beiden Schiffe, Erebus und Terror, abgeblieben?
This is a day of some very good news, and that is that we have found one of the two Franklin ships.
Nach 170 Jahren blühender Spekulationen verkündet Kanadas früherer Premierminister Stephen Harper 2014 eine Sensation. Unterwasserarchäologen haben in der Victoria Strait in 11 Meter Tiefe das Wrack der Erebus entdeckt.
Das war ja wirklich eine tolle Nachricht, als da 2014 die Erebus gefunden wurde. Hat man ja nicht mit gerechnet, dass sie es wirklich schaffen, da dieses Schiff zu finden. Ganz woanders, als man es vermutet hat. Und dann zwei Jahre später, 2016, dann auch noch die Terror gefunden. Und die ist in einem sehr guten Zustand.
Unterwasseraufnahmen zeigen noch Betten und Tische. Regale mit blauem Porzellan, Glasflaschen in der Offiziersmesse, Weinflaschen und Messgeräte. Die Kapitänskajüte ist wegen einer verschlossenen Tür bislang unerreichbar.
Das ist immer nur ein schmales Zeitfenster, 3 Wochen, die man Zeit hat, da dann runterzutauchen. Aber es ist natürlich die große Hoffnung, dass man irgendwo in dem Wrack noch vielleicht schriftliche Dokumente finden könnte.
Bislang kennt man nur ein einziges Schriftstück. Gefunden 1857 von einer der Suchexpeditionen auf King William Island. Unter einem aufgeschichteten Steinhaufen.
28. Mai 1847. Alles gut.
Am Rand der Notiz noch eine zweite Mitteilung, datiert etwa ein Jahr später.
Wir haben die Schiffe Erebus und Terror aufgegeben, da wir seit dem 12. September 1846 ringsum vom Eis eingeschlossen sind. Sir John Franklin verstarb am 11. Juni 1847. Bislang sind 9 Offiziere und 15 Seeleute verstorben.
Dank des kalten Polarwassers und des geringen Sauerstoffgehalts kann organisches Material wie Papier tatsächlich auch im Wrack der Terror erhalten sein. Die These von der geistigen Verwirrung infolge einer Bleivergiftung ist seit dem Fund der Schiffe weitgehend widerlegt.
Da man gesehen hat, das Schiff ist geankert worden, die Terror, die ist ja nicht einfach zerquetscht und rumgetrieben, dass sie also noch wirklich seemännisch gearbeitet haben und nicht den Verstand verloren haben.
Der Schleier der Ungewissheit ist ein wenig gelüftet. Rund 180 Jahre nach ihrem Untergang hofft man noch immer, das Rätsel der verschollenen Franklin-Expedition eines Tages zu lösen. John Torrington, John Hartnell und William Brain, die ersten Toten der Expedition, wurden nach der Autopsie wieder auf Beachy Island beigesetzt.
Im Zeitzeichen erinnerte Martha Heimbach an John Torrington, Teilnehmer der verschollenen Franklin-Expedition, dessen Grab am 12. August 1984 in der Arktis geöffnet wurde. Zeitzeichen morgen über die dritte Bergiselschlacht.